Ja, ich bin erstmal komplett überwältigt von dem, was heute Morgen schon gesagt wurde, weil es genau da hineinpasst, was ich noch habe und was ich diese Woche erlebt habe. Und die Predigt heute Morgen wird vielleicht ein bisschen anders als erwartet, weil es ein bisschen spontaner wird als gedacht. Und vor circa 2 Wochen habe ich einen Bibelabschnitt gelesen. Und seither sind mir 3 Worte so im Sinn geblieben, wo ich gesagt habe, da wäre es cool, mal drüber zu sprechen. Das sind bekannte Worte, aber Jesus sagt in dieser Situation, folge mir nach. 3 ganz einfache Worte. Und normalerweise mache ich mir in der Vorbereitung für eine Predigt immer wieder Notizen. Ich gehe mit dem Text irgendwie, bin so unterwegs und immer wieder in verschiedenen Situationen kommen mir Gedanken. Und am Ende dann wird nochmal gefiltert und wird nochmal alles zusammengeschrieben und dann steht eigentlich so die Predigt. Jetzt hat Sigi gesagt, vielen ging es so, dass diese Woche irgendwie ziemlich voll war mit Terminen, sowas bei mir auch. Und manchmal schiebt man so Dinge vor sich hin, das kennt ihr vielleicht auch. Und am Ende irgendwie kommt was dazwischen und dann ist es komplett irgendwie alles drunter und drüber. Und für gestern Nachmittag hatte ich mir eingeplant, mich nochmal zu sortieren und final irgendwie alles zusammenzuschreiben, was ich so in meinem Kopf hatte. Und dann kam es anders und viel praktischer, als es sich das gebraucht hätte tatsächlich. Es kam ein Notfall dazwischen, der mich maximal herausgefordert hat, mich aber auch einiges gelehrt hat in Bezug auf das Thema heute Morgen. Und sehen Sie mir nach, wenn es ein bisschen spontaner, ein bisschen emotionaler vielleicht auch wird, umso mehr wünsche ich mir, dass der Heilige Geist heute Morgen einfach Raum hat, zu wirken und in unsere Herzen wirklich sprechen darf. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr die Nachrichten und gesellschaftliche Situation so in den letzten Wochen beobachtet habt. Wenn wir da hineinschauen, wenn wir einfach mal wahrnehmen, vielleicht einfach mal still werden, einfach mal wahrnehmen, was so um uns herum passiert. Was ist da, neben all den schönen und tollen Momenten? Da sind genauso Missverständnisse, da sind Konflikte, da ist Streit, da sind Meinungsverschiedenheiten, da ist Hass und Hetze, da ist Isolation, da ist Einsamkeit. Wir lesen von Korruption, von zunehmender Unsicherheit, von Misstrauen, auch von Verwirrung. Und ich frage mich so immer wieder, wo ist der Fehler im System? Wo ist das Problem? Und wir Menschen tendieren ja auch ganz schnell dazu, irgendwie Lösungen zu finden für unsere Probleme. Und Lösungen führen wieder zu weiteren Problemen. Und ich bin ja auch Teil des Gesundheitssystems in Deutschland mit meinem Beruf und keine Ahnung, wie das noch werden soll, wie sich das weiterentwickeln wird. Mein Arbeitgeber hat mir vor 2 Wochen mitgeteilt, dass sie Insolvenz angemeldet haben. Das hätte keiner zuvor geglaubt in Deutschland, dass es so weit kommt. Und genauso hört man es auch aus der Baubranche, aus dem Ingenieurbereich, Stellen werden gestrichen und wir wissen einfach nicht, in welche Richtung es geht. Und ich möchte euch heute Morgen so einen Gedanke mitgeben, und es ist sicherlich kein neuer Gedanke, aber in der Hinsicht, glaube ich, ziemlich richtungsweisend und wichtig. Weil die Tatsache ist, es geht nicht um mich. Und es geht auch nicht um dich. Weil wir schaffen es nicht alleine. Und das habe ich erneut feststellen müssen und dürfen. Das ist nicht mein Fokus. Aber Jesus, er kann es und er weiß es. Und er möchte mittendrin dabei sein. Und er selbst sagt über sich im Johannesevangelium, da sagt er, ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das ist nicht nur ein Vers, den du vielleicht schon oft gehört hast. Ich habe den auch schon oft gelesen. Aber diese Aussage hat Kraft und die drückt genau das aus. Ohne Jesus sind wir unfähig, sind wir machtlos, sind wir kraftlos. Aber ich weiß, seine Gedanken, die sind höher als meine Gedanken. Und seine Wege, Seine Pläne, die sind besser als meine. Amen. Und heute Morgen möchten wir uns gemeinsam einen Bibelvers, einen Bibeltext anschauen, mit dem ich schon jetzt ein paar Wochen unterwegs war. Und das ist die Einladung von Jesus an Levi. Und er sagt, folge mir nach. Man kann sich gut merken, steht in Matthäus 9, Vers 9. Ihr dürft gerne mit aufschlagen. Wir möchten diesen Abschnitt Stück für Stück lesen und dann die drei Abschnitte noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Als Jesus die Straße entlang ging, dann sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Im Markus- und Lukas-Evangelium wird es auch übersetzt, da wird er Levi genannt. Also Levi und Matthäus ist die gleiche Person. Später noch mehr dazu. Jesus sieht ihn dort sitzen in seinem Zollhaus, er war Zöllner. Und sie schauen sich an. Und Jesus sagt, komm mit und folge mir nach. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Das ist alles. Alles, was wir hier erfahren, ist, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und Matthäus war nicht irgendeine Person, sondern er war Zöllner. Er war ein Verräter. Er war ein Ausbeuter. Er war korrupt. Er hat sich das Geld in die eigene Tasche geschoben. Er war mit Sicherheit auch verhasst in seinem Umfeld. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Wenn er durch die Straßen ging, dann treten sich die Leute weg, halten Abstand. Und ich glaube, sein Alltag war vermutlich geprägt von Wohlstand. Auf seinem Bankkonto, in seinem Haus, die besten, schickesten Klamotten. Aber ich glaube, auf Beziehungsebene, könnte ich mir vorstellen, war eine eisige Kälte. Und dann kommt Jesus vorbei. Und er sieht in Levi, was sein Name tatsächlich bedeutet. Und das so gar nicht in seinem Leben sichtbar war. Levi bedeutet nämlich übersetzt der Treue und der Verbundene. Ich glaube, bisher war er alles andere als das. Aber Jesus hat es schon in ihm gesehen. Da, wo die Gesellschaft ihn abgestempelt hat als Sünder, als Ausgestoßener, kommt Jesus und er hält ihm nicht eine Moralpredigt und sagt, hey, ich zähle dir jetzt mal auf, was du alles zu ändern hast in deinem Leben, sondern er spricht eine Einladung aus und sagt, folge mir nach. Und das ist eine Einladung, das braucht keine Bedingungen, das braucht keine Voraussetzungen, sondern es braucht eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat Levi hier getroffen. Er lässt nämlich alles stehen und liegen, lässt sein altes Leben zurück und folgt Jesus nach. Man vermutet, dass die beiden sich schon irgendwie, oder Levi hat zumindest von Jesus gehört, dass sein Rabbi unterwegs ist. Es war ihm nicht unbekannt, aber das war eine spontane, wichtige Entscheidung, die er hier getroffen hat, die alles verändert hat. Und so ist es auch mit Gottes Gnade in unserem Leben. Gott wartet nicht, bis wir unser Leben irgendwie auf die Reihe gekriegt haben, bis wir so alles aufgeräumt haben, sondern wenn Jesus ruft, dann bricht es in deinen Alltag hinein, in deine Schuld, in deine Schwachheit. Und er sagt, komm mit. Ich habe eine andere Übersetzung wie hier. Komm mit und folge mir nach, heißt es in meiner Übersetzung. Und damit macht sich Jesus zu jemandem, zu dem die Menschen aufgeschaut haben. Er war ein jüdischer Rabbi, er war ein Lehrer. Er war Gottes Sohn. Und er hat gesagt, komm mit. Schau, wie ich es gemacht habe, wie ich es mache. Ich zeig's dir. Und es erinnert uns ganz schwer an jemanden, der Meister ist, in einem ganz normalen Beruf, vielleicht in einem Handwerksberuf, und hat Lehrlinge, hat Auszubildende um sich herum. Und so stelle ich mir das vor, wie Jesus auch war. Da sind Menschen mit ihm unterwegs und er hatte genauso diese Schüler, sogenannten Jünger, und deren Aufgabe und Leben waren drei Dinge eigentlich. Nämlich Tag und Nacht mit Jesus zusammen zu sein. Ihm ähnlicher zu werden und so handeln, wie er gehandelt hat. Ist es das tatsächlich, was wir uns, wie wir uns als Christen verstehen? Oder sind wir nicht viel zu theoretisch geworden? Lesen wir die Bibel mit dem Kopf oder vielmehr mit unserem Herz? Wenn wir glauben, dass Jesus der Weg ist, und so haben wir es auch gesungen, ich möchte deinen Wegen folgen, dann ist es nicht nur der Glaube, der mit Ewigkeit verspricht. Ja, das ist das, was uns rettet schlussendlich. Aber es ist auch eine Lebensweise, der Lebensstil von Jesus, dass wir das für uns immer wieder erkennen. Das ist die Art und Weise, wie Jesus vorgelebt hat und was wir ihm nachmachen sollen. Und ich glaube und bin überzeugt, dass wir Jüngerschaft, also wie funktioniert es, Jünger zu sein, Schüler zu sein von Jesus, in seiner Ausbildung zu sein, dass wir das wieder neu als lebenslanger Prozess verstehen müssen, der nie abgeschlossen ist. Sondern jeden Tag mehr haben wir die Gelegenheit, die Möglichkeit, neu auf das zu hören und es genauso zu tun. Und wenn du dieses Leben auch möchtest, das Jesus vorgelebt hat, dieses Leben in Fülle, das Jesus verspricht, seine Freude, seinen Frieden, seine Demut, bist du dann auch bereit, diesen Lebensstil zu führen? Und hier bei Matthäus, da sehen wir, er hat eine Entscheidung getroffen, mit allen Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob er sich denen bewusst war, aber er wusste, wer Jesus ist. Und sein Leben hat sich konkret und radikal verändert. Später, als er dann Jünger von Jesus ist, und es war üblich, dass man einen anderen Namen bekommen hat, da hieß er Matthäus. Und Matthäus bedeutet im Hebräischen Geschenk oder Gabe Gottes. Und das finde ich bemerkenswert, dass Jesus ihn sieht und dass er schon das sieht, was das Potenzial in ihm sieht und was entstehen wird. Er ist einer der vier Evangelien, die wir heute in der Bibel haben. Das erste, größte Evangelium ist von Matthäus. Und es war keiner, der es irgendwie drauf hatte, sondern Jesus hat ihn gesehen und hat ihn gebraucht. Gehen wir mal einen Vers weiter und da lesen wir, wie es weitergeht. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Puh. Was tut Levi oder Matthäus? Ich spreche nur noch von Matthäus, okay? Was tut er? Er behält seine Freude nicht für sich, sondern er lädt zum Fest ein. Er schämt sich nicht für Jesus und auch nicht für seine Freunde und seine Kollegen, die er alle mit eingeladen hat. Er wünscht sich, dass sie dieselbe Erfahrung machen und genauso Befreiung erleben wie er selbst. Und so ist es auch ja bei uns. Wenn wir so eine radikale Veränderung in unserem Leben erfahren, dann wollen wir sie in der Regel mit anderen teilen. Also wer eine Diät findet, die wirklich funktioniert, der erzählt es jedem, oder? Wer eine Serie liebt, der empfiehlt sie weiter. Jeder, der begeistert ist von seinem neuen E-Bike, wie ich mittlerweile, der gibt die Insights und die Highlights ganz automatisch weiter, oder? Und was tut Matthäus hier? Er fängt nicht an zu predigen, sondern er lädt ein. Er öffnet sein Haus, er ist Gastgeber, er deckt den Tisch. Und das war zu der damaligen Zeit eines der höchsten Werte in der Gesellschaft, dass man zu Tisch einlädt, dass man gemeinsam isst, dass man Gemeinschaft hat. Und das verdient größten Respekt, dass man sein Leben teilt, dass man nicht isoliert ist, dass man nicht alleine ist, sondern dass man in Gemeinschaft lebt. Und dass Jesus mittendrin ist und das nicht irgendwie von oben herab, sondern Jesus war auf Augenhöhe. Er saß mit ihnen gemeinsam und hat gegessen. Mit allen anderen, die eingeladen waren, die Jesus gar nicht kannten, aber die Levi kannten oder Matthäus. Zwischen der Heiligen und hier, aber Jesus, der in unserer heutigen, auch isolierten Gesellschaft, unserer westlichen Gesellschaft, das kann der Schlüssel sein, um Jesus sichtbar zu machen. Dass Jesus in unserem Haus wohnt und dass das einen Unterschied macht für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, für unsere Familie. Weil es geht nicht darum, dass wir unter uns Christen sind und uns geht's gut und wir haben es hier schön gemütlich und harmonisch. Ist auch nicht immer so, das weiß ich. Aber die Freude ist so viel größer, wenn ein Mensch Gott findet, der weit weg von ihm war. Und die Bibel, die spricht hier ganz klar und deutlich. Und das ist immer wieder das, was wir lesen, was Jesu Auftrag war, warum er auf diese Welt gekommen ist. Und im Gleichnis vom verlorenen Schaf, da lässt ein Mann 99 Schafe zurück, um das eine zu suchen, das verloren war. Und ich finde, dieser Gedanke, der ist absolut zentral, auch in dieser Geschichte. Wir lesen, dass die Empörung der Pharisäer extrem groß war. Wie kann euer Meister mit solchem Abschaum zusammen sein? Vielleicht kennen wir das auch aus unserem eigenen Leben, dass wir über Menschen urteilen, die wir vielleicht gar nicht kennen. Wir erwischen uns manchmal vielleicht selbst bei dem Gedanken, wie kann der so leben und dann sonntags in den Gottesdienst kommen? Sollten wir nicht erwarten, dass jemand erstmal sein Leben auf die Reihe bekommt, bevor er dazugehören darf? Wir verwechseln oft die Reihenfolge. Wir denken, zuerst muss man sich verändern und dann darf ich dazugehören. Aber Jesus, er zeigt uns was völlig anderes, Konträres. Er ist nämlich der, der zuerst annimmt, der zuerst liebt und wir dürfen dazugehören und dadurch verändert werden. Und das ist der Unterschied. Und es begeistert mich immer wieder und die Bibel ist voll davon, was Jesus uns zuspricht, in unsere Schuld, in unsere Verfehlung, in dem, was wir nicht auf die Reihe bekommen. Römer 3 zum Beispiel, Verse 20 bis 24, da schreibt Paulus: Niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Also die Gebote, die auch schon Mose seinem Volk gegeben hat oder Gott gegeben hat durch Mose, dass wir das einhalten, dass wir uns daran halten, weil das Gebote sind von Gott, die gut sind für unser Leben. Aber im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, schreibt Paulus, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch nun hat Gott uns abhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus glauben. Dadurch können alle, und jetzt kommt zwei Worte, ohne Unterschied gerettet werden. Also es gibt keine besseren und keine schlechteren, sondern für Jesus sind alle Menschen gleich. Und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und dann schreibt er weiter, denn alle Menschen haben gesündigt, ausnahmslos, und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist so die Grundvoraussetzung. Aber Gott, er erklärt uns aus Gnade gerecht. Und es ist sein Geschenk an uns durch Jesus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das sind jetzt viele theologische Worte, aber ich glaube, das, was rüberkommen soll, ist klar. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Und er hat uns von unserer Schuld befreit. Durch seinen Tod am Kreuz. Und anfangs habe ich gesagt, es braucht keine Bedingung für Nachfolge, sondern eine Entscheidung. Aber nicht nur das, sondern es braucht wirklich diese Erkenntnis, dass ich selber schuldig bin. Und es braucht meine Bereitschaft, dieses Geschenk von Gott, nämlich seine Gnade und seine Vergebung in meinem Leben, anzunehmen. Lass uns weiter lesen, wie es weitergeht. Ab Vers 12. Wir lesen, die Pharisäer und Schriftgelehrten sind empört darüber, als sie sehen, wer mit Jesus zusammensitzt. Und was für die Pharisäer wie so ein Systemfehler rot aufblinkt und unheimlich laut ist, ist für Jesus und sein Reich aber eigentlich das Betriebssystem. Als Jesus das nämlich hörte, antwortete er: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und Jesus fügte hinzu, Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Bam. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich wusste schon, dass ich heute über diesen Vers predigen werde. Was ich aber nicht ahnen konnte, dass es doch so praktisch werden würde. Und ich bin so dankbar, dass innerhalb von wenigen Minuten ein Notarzt mit der kompletten Mannschaft da war, bei uns zu Hause, aufgrund eines medizinischen Notfalls gestern. Und obwohl ich in Notfallsituationen tagtäglich im Krankenhaus auf Intensivstation erlebe, was es bedeutet, ich weiß genau, was zu tun ist, was zu verabreichen ist, war es zu Hause anders, weil ich hatte nichts davon. Und das machte uns abhängig von einem Arzt. Unsere 11-jährige Tochter hat gestern einen allergischen Schock, kann man sagen, gehabt, mit akuter Atemnot, mit Gefahr eines Kreislaufkollapses. Und es war für mich wirklich auch eine Ausnahmesituation. Und der Notarzt kam innerhalb von ein paar Minuten und es war echt ein Geschenk. Hat dann die notwendigen Medikamente gespritzt bekommen und es ging ihr schnell wieder besser. Gott sei Dank. Das sind so Situationen, die man niemand wünscht, wo man absolut hilflos ist und auf Hilfe von außen angewiesen ist. Und aus diesem Satz können wir jetzt herauslesen, dass Jesus unser Arzt ist, oder? Und in dieser Situation wurde mir neu bewusst, ich hab nicht die Mittel dazu, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich schaffe es nicht allein. Ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich schreie, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich bin abhängig von dir, egal in welcher Situation. Jetzt ist die Frage, was meint Jesus damit, als er hier den Pharisäern die Antwort gibt, dass die Gesunden einen Arzt brauchen? Keinen Arzt brauchen, sondern die Kranken, so rum. Was definiert gesund und was definiert krank? Offensichtlich hatte hier keiner irgendwie einen allergischen Schock, aber er spricht die Pharisäer an und er konfrontiert sie. Und in der Welt der Pharisäer, da war Unreinheit ansteckend. Das religiöse System sagt, halte Abstand von dem Unreinen oder von dem Aussätzigen, um selbst rein zu bleiben. Und deshalb haben sie Abstand gehalten und waren sehr penibel darin. Und Jesus, er dreht diese Logik um und sagt, geh mitten unter die Kranken, um sie gesund zu machen. Das war Jesu Auftrag. Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass Jesus gekommen ist, um die Kranken gesund zu machen, um Menschen zu heilen, um Sünde zu vergeben. Und bei ihm ist nicht die Krankheit ansteckend, sondern die scheinbare Gesundheit. Wer glaubt, selber alles im Griff zu haben, macht einen Arzt überflüssig. Und niemand von uns, und ich habe das im Krankenhaus auch selten erlebt, geht zum Arzt und sagt, guten Tag, Herr Doktor, ich wollte Ihnen nur mal zeigen, wie kerngesund ich bin. Wir gehen dann zum Arzt, wenn uns was fehlt, wenn wir bekennen, dass wir Hilfe brauchen. Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn irgendwas nicht rund läuft, das müssen wir erkennen und dann reagieren, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Jesus Menschen geheilt hat, und Matthäus 9 steht genau in diesem Kontext drumherum, lesen wir von ganz vielen Heilungswundern, die Jesus getan hat, dann merken wir, dass Jesus es nicht in erster Linie um körperliche Heilung geht. Ja, das war der Anlass in der Regel, sondern es war so viel ganzheitlicher. Und an vielen Stellen lesen wir, was Jesus zu den Menschen sagt. Zum Beispiel bei der blutflüssigen Frau, die geheilt wurde. Oder beim blinden Bartimäus. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden, sagt er. Oder als er den Gelähmten heilt, den seine Freunde im Haus durchs Dach runterlassen, wo Jesus war, dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Und was können wir von Jesus hier lernen? Nämlich, dass er dich sieht und dass er dich liebt, ganzheitlich. Mit Körper, mit Seele und mit deinem Geist. Und das griechische Wort sozo, welches bei den Heilungswundern im Griechischen verwendet wird, bedeutet sowohl heilen, wiederherstellen, als auch retten. Der Fokus von Jesus ist also äußere Wiederherstellung im Zusammenhang mit innerer Heilung. Und geistliche Gesundheit ist nicht gleichzusetzen mit Kraft oder mit Stärke, sondern sie zeigt vielmehr die Bedürftigkeit und die Schwäche. Nämlich seine Heilung und seine Rettung. Und so sagt es auch Paulus in 2. Korinther 12, Vers 9, der es in seinem eigenen Leben erlebt hat, dass er in der Schwäche stark ist. Und Jesus konfrontiert die Pharisäer noch weiter und sagt, denkt doch mal darüber nach, wie wäre das denn? Was mit dem Wort aus Hosea 6, Vers 6, das kann man sich gut merken, ja? Matthäus 9, Vers 9 und Hosea 6, Vers 6 gemeint ist. Und da heißt es nämlich, ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer, die will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Und ich mag es irgendwie, dass Jesus die Pharisäer immer wieder mit ihren eigenen Waffen schlägt. Ihm geht es nicht darum, strikt Gesetze zu befolgen oder religiöse Pflichtübungen, wie es die Pharisäer immer wieder vorgepredigt haben, sondern es geht ihm um Barmherzigkeit. Und ein anderes Wort dafür ist Nächstenliebe. Es geht um ein bereitwilliges, dienendes und liebendes Herz. Das schlägt für ihn und für andere Menschen. Und deshalb ist auch Jesus derjenige, der all das, was im Alten Testament gesagt wird, an Geboten oder Zusagen von Propheten, dass er das zu dem einen Wichtigen zusammenfügt. In aller Ganzheitlichkeit. Er sagt nämlich, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das, woran wir uns orientieren sollen und wovon wir uns leiten lassen sollen. Das ist die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Ihr als Worship-Team dürft gerne schon nach vorne kommen. Und meine Ermutigung für euch und die Zusage für heute Morgen, wenn du dein Herz dafür offen ist, dass die Begegnung von Jesus mit Matthäus, das ist, was auch unser Leben verändert. Du musst nicht perfekt sein, um zu Jesus zu kommen. Du musst deine Fassade nicht aufrechterhalten. Deine und meine Schwächen und meine Fehler, die sind für Gott kein Problem. Weil sie sind genau der Grund, warum er auf diese Welt gekommen ist. Und warum er zu Matthäus kam und warum er zu dir kommt. Seine Einladung an dich sind ganz einfache Worte. Folge. Folge mir. Folge mir nach. Und ich möchte dich einladen, während du vielleicht deine Augen schließt und einfach mal stille wirst und erkennst, dass er Gott ist. Es ist seine Einladung an dich, sein Schüler zu sein, sein Lehrling zu sein. Auf das zu achten, was er tut und was er sagt. Und dann ist es nichts Passives, was ich über mich ergehen lasse, sondern es ist was sehr Aktives. Die Bibel beschreibt die Nachfolge nicht als eine aus eigener Kraft erzwungene Verhaltensänderung, sondern als einen Verwandlungsprozess von innen heraus. Und das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Und der Heilige Geist nennt Jesus den Stellvertreter von ihm. Und das dürfen wir anerkennen, dass Jesus in mir das immer wieder in mir zum Vorschein bringen lässt, wie er ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Du bist Gottes Sohn und du kamst in diese Welt, um uns in unserer Schuld, in unserer Verlorenheit zu begegnen. Und ich danke dir, dass du deine Hand ausgestreckt hast. Und das kannst du jetzt vielleicht auch innerlich tun. Du streckst uns deine Hand hin und lässt uns ein, folge mir nach. Mit allen Konsequenzen. Und ich danke dir für das Beispiel von Levi, wie er zu Matthäus wurde und dir nachgefolgt ist. Ich danke dir, dass du in all unsere Hilflosigkeit hineinwirken möchtest. Wenn wir zu dir schreien, zu dir rufen, um Hilfe bitten, dann bist du da und du bist unser Arzt. Und nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und wir kommen heute Morgen als krank zu dir, weil wir anerkennen, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir dich brauchen. Und danke, dass du alle Schuld dieser Welt auf dich genommen hast, um am Kreuz zu sterben und den Sieg zu gewinnen, Herr. Danke, dass du alle Macht hast, dass du allen Sieg errungen hast über den Tod hinaus. Amen.